Was ich hauptsächlich so mitgenommen habe aus der Gruppe ist, ich darf auch Raum haben, ich darf Raum einnehmen, was ich früher immer verteufelt habe, so, oh mein Gott, jetzt habe ich 10 Minuten geredet, jetzt konnte kein anderer reden und dann bin ich still, sag gar nichts mehr und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht ist es auch gerade angemessen zu sagen, ey, ich habe jetzt 15 Minuten gequatscht und das ist echt okay so, weil ich den Raum gebraucht habe und ich den Raum für mich auch nutzen darf. Und das ist das Größte, was ich irgendwie lernen konnte, zu sagen, ich darf auch stattfinden, wenn es mir schlecht geht und nicht nur, wenn es mir gut geht. Und da würde ich direkt noch zu einem anderen Learning übergehen. Dieses, wenn es mir gut geht, dann gehe ich erst recht zur Gruppe, weil, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, wenn es mir gut geht oder wenn es einem gut geht, kann man, glaube ich, relativ gut auch an anderen Themen arbeiten. Und es gibt, glaube ich, auch ein gutes Gefühl zu sagen, ey, so, ja, mir geht's gerade gut, ich struggle gerade noch mit anderen Sachen vielleicht, aber es gibt dann auch den Leuten in der Gruppe, glaube ich, ein relativ gutes Gefühl, wenn man sieht, es kommen auch Leute in die Gruppe, denen geht's gerade gut, die sind gerade stabil. Und es sind nicht nur Leute da, die irgendwie nonstop am Struggeln sind, alle 2 Wochen irgendwie einen Rückfall haben und wir sind so die Versager in Anführungsstrichen. Es gibt, glaube ich, auch ein gutes Gruppengefüge, wenn man weiß, ey, da ist gerade jemand in der Gruppe, dem geht's gut, den kann ich vielleicht was fragen, was ich einen Instabilen gerade nicht so fragen könnte.
Blue und Bossi haben sich in einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Substanzgebrauchsstörung kennengelernt. Bossi leitet diese Selbsthilfegruppe und Blue war und ist regelmäßiger Teilnehmer. In dieser Podcast-Folge sprechen sie darüber, wie es aus der jeweiligen Perspektive ist, ein Teil der Selbsthilfegruppe zu sein.
So, hallo Blue. Wie bist du eigentlich zur Selbsthilfe gekommen?
Ja, und zwar war ich ungefähr 2020 in der Klinik nochmal zu einem Intervall für Trauerbearbeitung war das damals. Und dann musste ich mir auch eingestehen, dass ich eben ein Suchtproblem habe mit Cannabis und Alkohol unter anderem. Und gegen Ende meines Intervalls war mir dann eigentlich auch schon klar, okay, um aus dem ganzen Kreislauf rauszukommen, muss ich von zu Hause ausziehen. Und dann bin ich auch in eine betreute Einrichtung dann gegen Ende des Jahres gekommen, wo eben auch die Voraussetzung war, dass ich clean und abstinent bleibe. Und die haben mich dann an die Suchtberatungsstelle vor Ort eben verwiesen und dann auch in die Gruppe von dir.
Und war das ein harter Schritt, in die Selbsthilfe zu gehen? Weil, sage ich mal, Suchtselbsthilfe assoziiert man ja mit Menschen, die im Stuhlkreis sitzen, über ihre Probleme reden, vielleicht vor sich hinheulen und ist ja ziemlich bekannt aus Funk und Medien, dass es da, sag ich mal, dass sie nicht so ein positives Bild hat. Wie war das für dich, das erste Mal dabei zu sein und überhaupt den Schritt zu gehen, in die Selbsthilfe zu gehen?
Ja, also ich muss sagen, hauptsächlich war da das Problem meine sozialen Ängste. Direkt hatte ich kein schlechtes Bild von der Selbsthilfe, weil ich auch schon in der Klinik des Öfteren war und dort auch Gruppentherapien stattgefunden haben. Und so von dem Charakter her war das schon relativ ähnlich. Natürlich kennt man dann so auch zum Beispiel die NA oder die AA, wo es dann hauptsächlich darum geht, dass Leute berichten und keiner darauf eingeht. Das war mir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht bewusst, dass es sowas auch gibt. Deswegen war ich da relativ unvoreingenommen, als ich in die Gruppe von dir gekommen bin. Es waren dann hauptsächlich eher die sozialen Ängste, die da problematisch für mich waren, eben überhaupt in eine Gruppe zu gehen, wo ich keinen Menschen kenne.
Und kannst du dich noch an deine erste Sitzung erinnern? Wie war das für dich?
Also vom Gefühl her katastrophal. Also ich muss sagen, vom Gefühl her habe ich rein überhaupt gar nichts gesagt in der ersten Gruppe, aber vielleicht habe ich es geschafft, meinen Namen zu sagen. Aber ich war extrem angespannt, hatte voll die Ängste und wir hatten ja im Vorhinein schon ein bisschen geschrieben. Und da war es mir eigentlich auch relativ klar, okay, ich muss jetzt in der ersten Gruppe nichts sagen, weil du mir da auch ein bisschen Sicherheit gegeben hast. Und gegen Ende war ich natürlich extrem überfordert, auch mit der Gesamtsituation, dass da neue Menschen sind, die ich nicht kenne und dass ich in gewisser Weise auch im Mittelpunkt gestanden habe, weil ich eben eine neue Person bin, die reingekommen ist. Und da hat es auch relativ gut getan, dass noch eine andere Gruppenteilnehmerin zeitgleich mit mir neu reingekommen ist. Das war ein bisschen so, ja, man hat sich im Geiste, glaube ich, ein bisschen solidarisieren können.
Ja, ich glaube, das war auch das ganz große Glück, dass du nicht irgendwie gleich abgeschreckt worden bist, dadurch, dass du einen festen Kern vorgefunden hast, der sich irgendwie schon kennt, komplett miteinander interagieren kann, sondern dass eben eine neue Teilnehmerin dabei war Und so, dass du, wie du es gesagt hast, du dich halt eben mit ihr solidarisieren können. Und dann wusstest du auch, hey, ich bin nicht der Einzige, der neu hier ist. Und ich glaube, also mir hat das als Gruppenleiter auch unglaublich gut geholfen, dass du mich vorher angeschrieben hast. Da wusste ich auf jeden Fall, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, ich habe dir sogar angeboten, falls es dir zu viel wird, dass du auch jederzeit den Raum verlassen kannst, ja, um mal kurz frische Luft zu schnappen. Und ja, du warst auch einer der wenigen, der mir eine längere E-Mail geschrieben hat, um alles von vornherein irgendwie, der alles von vornherein wissen wollte. Und das hat mir auch ganz gut getan, einfach nur, damit ich besser weiß, worauf ich mich einlasse, ja, und wie ich dir am besten helfen kann. Und ohne, dass du, sag ich mal, nach der ersten Sitzung gleich abhaust, weil irgendwas nicht gepasst hat, weil ich halt nicht wusste, worauf es ankommt.
Ja.
Und du hast gesagt, du, genau, das ist ja eine Suchtgruppe, die ich leite und an der du teilnimmst. Wie bist du denn eigentlich in die Sucht gekommen?
Oh, das hat, glaube ich, damals schon, also wenn wir ganz von vorne anfangen, schon viel, viel früher, ich meine Zigaretten, ich habe, glaube ich, relativ früh angefangen zu rauchen. Meine erste Zigarette habe ich in der 3. Klasse geraucht. Das war aber nicht der entscheidende Punkt, sage ich mal, weil das war einfach nur Dummheit. Das habe ich gemacht, weil, ja, man hat es halt gemacht. Im Heim, jeder denkt, er wäre cool oder sonst was. Aber so richtig hat es dann auch angefangen in der weiterführenden Schule, so ab der 7., 8. Klasse, wo ich dann auch regelmäßig geraucht habe, worin ich aber weniger das Problem gesehen habe, ist, ich glaube, die Sucht hat dann, die klassische Sucht, wie man sie kennt, so mit Alkohol und Drogenkonsum tatsächlich, hat dann gegen Ende der 9. Klasse angefangen, als ich dann mit neuen Klassenkameradinnen, die dann auch Freunde von mir geworden sind, eigentlich jedes Wochenende betrunken war, genau. Und das war so für mich, der Alkohol war für mich irgendwie so die Lösung, in Anführungsstrichen, meine sozialen Ängste ein bisschen zu drosseln und ja, auch locker und frei zu sein vom Gefühl her. Heutzutage würde ich sagen, dass es gerade deswegen auch problematisch war, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil das Potenzial war da, der Alkohol hat das irgendwie hervorgehoben, dass ich locker, frei und entspannt auch sein kann. Früher war für mich klar so, okay, der Alkohol, das ist das Einzige, was mir hilft, damit ich so sein kann. Aber heute blicke ich da drauf und denke mir so, okay, das Potenzial war da. Ich hätte auch vielleicht mit Therapie, wenn ich damals schon angefangen hätte, das Potenzial auch so herauskristallisieren können und was daraus machen können. Aber für mich war da der Alkohol die Lösung. Wir sind dann auch relativ schnell, würde ich sagen, auf Cannabis gekommen und haben da auch dann regelmäßig fast jedes Wochenende eben zusammen konsumiert. Es waren dann auch noch andere Substanzen im Raum, die wir alle unbedingt ausprobieren wollten. Da war mein Glück, sage ich jetzt mal, dass ich immer extrem Respekt davor hatte, andere Substanzen zu nehmen, wie zum Beispiel halluzinogene Substanzen, weil ich einfach schon immer ja sehr sensibel dafür war, was nicht normtypisch war, was so Wahrnehmung angeht zum Beispiel. Ich hatte schon relativ früh irgendwie paranoide Gedanken, würde ich jetzt mal sagen. Und da hatte ich dann extreme Angst, drauf hängen zu bleiben und dann für immer eine Psychose zu haben und nie wieder rauszukommen. Und das war dann so mein Glück, dass meine Angst mir ja eben die Möglichkeit genommen hat, zum Glück. Genommen klingt immer so negativ, aber hat mir zum Glück die Möglichkeit genommen, eben weitere Substanzen auch auszuprobieren, genau. Ja.
Beziehungsweise hatte ich vielleicht auch dahingehend ein bisschen davor geschützt, andere, ja, Substanzen auszuprobieren und vielleicht in die eine oder andere Krankheit noch viel schlimmer hineinzurutschen.
Auf jeden Fall.
Das, was du mit den sozialen Ängsten ansprichst, das kenne ich auch von mir. Also bei mir waren es ja auch hauptsächlich Substanzen, die dazu geführt haben, dass ich irgendwie lockerer bin, mich als sozial kompetenter empfunden habe. Und bei mir hat es unglaublich lang gedauert, bis ich gemerkt habe, wo der Punkt ist, dass ich abhängig bin, weil ich mich zum einen irgendwie immer viel zu schlau gehalten habe, um irgendwie abhängig zu werden. Das zum einen. Und zum anderen, selbst der leichte körperliche Entzug war noch nicht irgendwie so für mich der Punkt, an dem ich merke, dass ich abhängig bin. Und zum anderen, das ist der Punkt, den du ganz gut angesprochen hast, sobald man anfängt, ein Suchtmittel zu instrumentalisieren, um eben irgendwelche als bei einem selbst als unzulänglich empfundene Eigenschaften zu kompensieren und die auszuknipsen, dann kann man schon sagen, dass da der Weg in die Sucht so richtig ja gepflastersteint ist.
Ja, und
dass
man da wird einem relativ leicht gemacht dadurch.
Genau.
Was, ja. Ja.
Und da kann ich mir auch vorstellen, sage ich mal, dass so eine Gruppensitzung für dich auch dahingehend herausfordernd gewesen ist, als dass du ja nicht auf dein Hilfsmittel hast zurückgreifen können, eben in der Suchtgruppe alkoholisiert, ja, zu kommen, wäre ein bisschen, ja, schwierig gewesen.
Oder bekifft. Es wäre mega chillig gewesen, so in Anführungsstrichen. Ja. Also, ja.
Wäre aber halt einen anderen Teilnehmern gegenüber unfair
auf jeden Fall
gewesen. Ja. Wie ist es denn bei dir mit der Sucht? Und ich kenne dich ja schon länger, du hast ja nicht nur eine Suchterkrankung, du hast ja auch noch andere Diagnosen. Welche sind das denn?
Ja, unter anderem die Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine soziale Phobie, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, soziale Ängste. Und jetzt seit neuestem auch diagnostiziert ADHS. Und die Sucht ist vielleicht ein bisschen umstritten, das so zu sagen, aber ich würde nicht sagen, dass ich per se süchtig bin, sondern dass ich per se aufgrund meiner Problematiken, die ich habe, aufgrund meiner anderen Erkrankungen, dass das eben für mich nur Hilfsmittel waren, in Anführungsstrichen destruktive Verhaltensweisen, eben das Konsumieren, übermäßige Konsumieren, den Missbrauch von irgendwelchen Substanzen. Und ich würde sagen, das ist eher eine Substanzgebrauchsstörung und keine Sucht oder Abhängigkeit direkt, würde ich so definieren. Ärzte würden es, glaube ich, ganz anders betiteln oder PsychologInnen, genau.
Und du hast ja gesagt, dass es dir unglaublich geholfen hat, dass die Gruppe, deine erste Sitzung eine kleine Gruppe gewesen ist und eine neue Teilnehmerin mit dabei war. Wie ist das eigentlich für dich? Sind für dich kleine Gruppen? Hast du kleine Gruppen lieber oder hast du eher größere Gruppen lieber, die mit mehr Teilnehmern sind?
Also ich muss sagen, kleine Gruppen sind da deutlich entspannter, weil man da relativ gut auch auf jeden Einzelnen dann auch eingehen kann. Bei größeren Gruppen verliere ich relativ schnell auch schon den Überblick und kann dann auch den meisten Leuten gar nicht mehr folgen, weil das zieht sich dann vom Gefühl her viel, viel länger. Auch wenn man sagt, okay, wir haben anderthalb Stunden, so Pi mal Daumen, ich bin so lange schon dabei und weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es zieht sich dann auch, wenn dann man versucht, dass jeder irgendwie drankommt und dann reißt jeder irgendwas an. Und bei einer kleinen Gruppe ist es halt viel, viel übersichtlicher. Da kann man auch viel besser dann auch auf jeden Einzelnen eingehen. Da frage ich mich jetzt aus Sicht des Gruppenleiters, wie sieht es da bei dir aus? Sind dir da auch eher kleinere Gruppen lieber oder größere Gruppen? So einfach als Gruppenleitung, ja.
Ja, das ist irgendwie total schwierig zu beantworten. Also es gibt auf jeden Fall eine Mindestanzahl von Teilnehmern, sage ich mal so über 8 Teilnehmer sollte man bei mir nicht gehen. Da beginne ich langsam den Überblick zu verlieren und jedem, wie du es angesprochen hast, jedem gerecht zu werden, dass jeder irgendwie sein Thema einbringen kann. Und es kann ja mal passieren, dass plötzlich von 8 Teilnehmern 5 Leute auf einmal einen Rückfall gehabt haben in den letzten 2 Wochen und dann das alles aufzuarbeiten und jedem die nötige Zeit zu geben, ist einfach unglaublich schwierig.
Ja.
Und kleine Gruppen können dann wiederum dann von Nachteil sein. Das habe ich während der Corona-Zeit zum Beispiel erlebt. Da hatte ich TeilnehmerInnen bei mir in der Gruppe, die eher fremdmotiviert da waren und die jetzt nicht sehr gesprächsbereit gewesen sind. Das heißt, ich musste da sehr viel moderatorisches Know-how irgendwie mitbringen und ganz viele Methoden anwenden, um die irgendwie zum Reden zu bringen. Und manchmal musste ich mir dann auch eingestehen, hey, alles moderatorische Know-how bringt nichts. Die Person möchte einfach nicht sprechen und ist einfach nur in der Gruppe, um sich die Bescheinigung abzuholen. Und vielleicht anstatt sich ewig mit dieser einen Person zu beschäftigen, ist es doch besser, den anderen einen Raum zu geben, weil die den auch vielleicht nutzen möchten.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch ähnlich. Wir hatten ja auch schon einige fremdmotivierte Menschen da. Und auch wenn es eben keine fremdmotivierten Menschen sind, ich glaube, es gibt immer so Tage, wo man da ist und denkt so, ja komm, ich bin halt da, einfach so fürs Gefühl, für die Routine, dass ich zur Gruppe gehe, aber ich habe heute echt keinen Bock zu reden. Und ich glaube, das wird dann auch relativ schwierig, wenn man versucht, Leuten, ob jetzt fremdmotiviert oder einfach Menschen, die gerade heute nicht reden möchten, was aus der Nase zu ziehen, dann ist es, glaube ich, viel sinnvoller auch für die Gruppe, wenn man dann auch hingeht und sagt, okay, du bist bereit zu reden, die anderen vielleicht jetzt gerade nicht, dann konzentrieren wir uns heute auf dich und ich meine, selbst wenn die Leute nur zuhören, man nimmt, glaube ich, immer auch viel mit, je nachdem, worum es geht. Deswegen ist das, glaube ich, so einfacher dann.
Und selbst wenn nur ein Wort hängen bleibt, dann hat man ja schon irgendwie irgendetwas erreicht, würde ich sagen.
Genau.
Und genau, was den Punkt fremdmotiviert angeht, du warst ja auch nicht ganz so freiwillig da das erste Mal. Genau, wie war das denn für dich, sag ich mal, fremdmotiviert in so eine Gruppe zu gehen? Hast du dann gesagt, ich sitze jetzt einfach mal die Zeit ab, ich muss dahin. Genau, erzähl mal.
Also ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, fremdmotiviert war ich ja auch schon bei der Suchtberatungsstelle, weil mir gesagt wurde, okay, du musst abstinent bleiben. Ich meine, das war auch irgendwie mein Plan, aber ich glaube, was viele Süchtige oder auch generell psychisch kranke Menschen im Kopf haben, so, das schaffe ich schon alleine. Hm. Und ich musste mir dann halt auch eingestehen, okay, vielleicht ist es dann relativ einfach auch gefallen, zu Hause, als ich noch in meinem alten Umfeld war, bevor ich dann umgezogen bin, abstinent zu bleiben, weil da was dran hing. Aber vom Gefühl her, als ich dann ausgezogen war, dachte ich so, okay, jetzt ist nichts mehr verfügbar, mein altes Umfeld ist weg und dann wird es schon klappen. Dann dachte ich so, oh ja, komm, die Suchtberatungsstelle, gehe ich halt hin. War dann auch nicht so super begeistert. Und als dann so hieß, ja, du kannst auch in eine Gruppe gehen, dachte ich so, ah ja, schon wieder was, was ich machen muss, was ich gar nicht musste. Aber ich muss sagen, der Gedanke, ich muss zur Gruppe kommen, war dann relativ schnell auch ausgetauscht durch, ich möchte auch zur Gruppe kommen, weil ich dann auch gemerkt habe, es gibt mir extrem viel, auch im Austausch mit Menschen zu sein, die ähnliche Situationen auch erlebt haben, die mich auch verstehen, den ganzen Suchthintergrund oder eben kompensatorische Verhaltensweisen. Und was auch bei der Gruppe relativ gut war, es geht halt auch nicht immer um Suchtthemen. Und das ist auch für mich extrem hilfreich. Ganz am Anfang dachte ich immer so, ach kacke, das ist eine Suchtgruppe. Da kann ich ja bestimmt nicht über meine Essstörung reden. Was irgendwo natürlich auch ähnliche Mechanismen hat wie eine substanzgebundene Sucht. Oder über meine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Oh, darüber kann ich nicht reden, das hat ja nichts mit der Sucht zu tun. Aber die Angst wurde mir dann auch relativ schnell genommen. Einfach, als ich dann auch mal angesprochen habe, ey, ja, okay, ich habe gerade vielleicht keine Themen wie Sucht, aber ich bin gerade wieder voll in meiner Essstörung drin. Und dann so die Parallelen auch zu sehen, dass irgendwie alles andere auch Sucht begünstigen kann, zum Beispiel. Zum Beispiel die soziale Phobie. Okay, wenn ich trinke, dann bin ich lockerer. Das hilft mir für die soziale Phobie. Und da ist, in Anführungsstrichen natürlich, ne? Und da merke ich, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, so ey, wenn ich meine anderen Themen mit reinbringe, dann hat das auch eine extreme Auswirkung auf mein Suchtverhalten, auf meinen Suchtdruck, den ich habe, weil die Sachen eben alle vorausgehen, genau.
Ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, nämlich das ist auch die ganz große Chance und der ganz große Vorteil, den ich in der Selbsthilfegruppe sehe und den ich auch für mich selbst da mit herausziehen kann, ist nämlich, ich vergleiche die Sucht bzw. die Abstinenz immer ganz gerne mit so einem Pickel. Die Sucht ist ein Pickel und wenn du den ausgedrückt hast, sprich abstinent bist, hast du vielleicht das Symptom bekämpft oder das, was außen sichtbar ist, bekämpft, aber das, was innen drin stattfindet, die vielen anderen Erkrankungen, Begleitdiagnosen oder ähnliches, wie bei dir zum Beispiel das ADHS oder das Borderline oder die soziale Phobie und bei mir ja auch die gewisse Art von Angststörung und auch gewisse Art DHS-Tendenzen, sage ich mal, dann sind die Probleme ja noch nicht gelöst, nur weil man abstinent ist. Man ist da erst an dem Punkt, wo man überhaupt daran arbeiten kann. Wie ist das, genau, du hast es angesprochen, das ist ganz hilfreich ist, auch in der Suchtselbsthilfe über andere Themen zu sprechen. Hast du das Gefühl, dass die Sucht bei uns in der Selbsthilfegruppe einen ganz großen Stellenwert einnimmt oder sind das dann eher die anderen Themen, die da im Vordergrund stehen?
Ich würde sagen, das ist eher ein bisschen periodisch. Mhm. Ich würde sagen, in der letzten Zeit ging es relativ oft auch um andere Themen, was ich per se aber nicht schlimm finde, weil das gibt, glaube ich, jedem, sage ich jetzt einfach mal, ein gutes Gefühl, ey, ich kann auch über andere Themen sprechen. Wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie suchtspezifische Themen habe, dann ist es auch okay, wenn ich über andere Sachen rede, weil irgendwie hat das alles so seinen Ursprung, das kann sich alles irgendwie so verselbstständigen, sage ich jetzt mal. Habe ich Probleme bei der Arbeit und kann darüber nicht reden, weil es irgendwie, oh, ich habe keinen Suchtdruck gerade. Aber wenn man die ganzen Sachen, die anderen Themen irgendwie nicht bespricht oder bearbeitet, aufarbeitet, dann geht es relativ schnell wieder in dieses, okay, ich kompensiere mit irgendetwas. Und das Gute ist, glaube ich, auch, was ich da sehe in unserer Dynamik, wenn wir über andere Sachen sprechen, es macht es dann auch relativ einfach, hinzugehen und zu sagen, ey, ich hatte einen Rückfall, weil ich weiß, ich kann über alles reden. Und was da auch nochmal ein Punkt ist, was mir gerade eingefallen ist, wenn es nur um Suchtthemen geht, ich komme jedes Mal hin, alle 2 Wochen und sage, ey, ja, Suchtdruck, ja, nein. Und dann denke ich mir irgendwann so, ja, ich habe es doch gerade im Griff. Dann brauche ich auch nicht mehr zu kommen, wenn es nur um Sucht geht. Und das ist, glaube ich, auch so die Schwierigkeit dann daran zu sagen, ja, mir geht's ja gerade gut, ich komme nicht mehr, wenn man andere Themen nicht besprechen kann.
Ich glaube, das ist auch ein richtig guter Punkt, den du gerade ansprichst. Das ist auch etwa ein Punkt, mit dem häufig Suchtgruppen, also jetzt ob stoffgebunden oder stoffungebunden, in Anführungszeichen zu kämpfen haben. Wenn es den Leuten gut geht und wenn sie jetzt abstinent sind und die Abstinenz beispielsweise mal ein halbes Jahr, mal ein paar Monate, mal ein Jahr gedauert hat, dann ist die Bereitschaft, in die Selbsthilfegruppe zu gehen, unglaublich gering, weil man ja dann, sag ich mal, sich in Anführungszeichen einreden kann, auch man ist ja wieder gesund, das klappt doch alles ganz gut, da brauche ich die Selbsthilfegruppe nicht mehr. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, und das finde ich auch richtig gut, dass es Teilnehmende gibt, die da wirklich auch von diesem Angebot Gebrauch machen. Ich mache jedem, der die Gruppe verlässt, das Angebot, dass er jederzeit wiederkommen kann, dass er immer herzlich willkommen sein wird. Und ich glaube, ich hatte nur bisher ein einziges Mal einen Fall, wo ich eine Person mehr oder weniger ausgeschlossen habe, weil da einfach die Bereitschaft nicht da war, an der Gruppe teilzunehmen, ja, und die Bereitschaft nur aufgrund der Bescheinigung gegeben war. Und genau, und da bin ich immer ganz froh, wenn die Leute sich, manchmal passiert es, dass sie sich nach 2 Jahren melden und plötzlich sind sie wieder da und plötzlich möchten sie wieder an der Gruppe teilnehmen und plötzlich sind sie der harte Kern der Gruppe, der jetzt fast schon über ein Jahr an den Sitzungen teilnimmt. Und das gibt mir immer ein ganz gutes Gefühl, dass ich den Leuten vermitteln kann, dass sie immer bei mir willkommen sind, auch wenn sie die Gruppe verlassen haben beispielsweise.
Ja, ist ja auch ein mega schönes Gefühl, wenn man so weiß, okay, da ist was im Hintergrund, da kann ich jederzeit zurückgreifen. Und das ist eine Gruppe vielleicht, wenn man sich auch wohlgefühlt hat und dann sagt, okay, die verstehen mich, da kann ich auch kommen, wenn ich mich jetzt schäme. Ich hatte jetzt einen Rückfall, vielleicht auch eine längere Rückfallperiode, zu sagen, okay, da ist eine Gruppe, da habe ich mich auch wohlgefühlt, das Angebot steht, ich kann jederzeit kommen. Das gibt ja einem auch ein gutes Sicherheitsgefühl, würde ich behaupten jetzt einfach mal. Was ich mich auch noch frage jetzt aus Sicht des Gruppenleiters bei dir, wie sieht es bei dir aus, wenn es um andere Themen geht? Wie war das vielleicht auch früher? War die Gruppe früher, als du sie gegründet hast, war das dann eher so, es geht jetzt primär um Sucht und bla und hier und dort? Oder war das schon immer so eine relativ offene Gruppe auch, wo du gesagt hast, ja, alle anderen Themen haben auch Platz? Oder hat sich das erst gewandelt? Wie siehst du das?
Das hat sich tatsächlich so über die letzten Jahre hinweg entwickelt. Anfangs, ich habe vor kurzem einen neuen Begriff gelernt, aus der Selbsthilfe nennt sich Konsumentenhaltung und hat in dem Fall nichts mit Sucht zu tun, sondern hat damit was zu tun, als dass der Gruppenleiter perfekt vorbereitet ist, auf alles eine Antwort weiß, Vorträge halten kann und diejenigen, die in der Gruppe drin sitzen, hören zu, saugen auf, machen sich Notizen und gehen dann nach 90 Minuten wieder. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Gruppe zu Beginn eher in die Richtung Konsumentenhaltung gegangen ist. Also ich war deutlich mehr gefordert, beziehungsweise ich habe mich einfach, das hat wahrscheinlich auch was mit meinen Glaubenssätzen zu tun, ich wollte immer perfekt vorbereitet sein, auf alles eine Antwort haben und dementsprechend habe ich auch die ersten Teilnehmenden der Gruppe vielleicht auch ein bisschen das so dazu erzogen, dass sie in eine Konsumentenhaltung verfallen sind und weniger über ihre Probleme abseits der Sucht beispielsweise gesprochen haben. Mittlerweile muss ich sagen, also für mich sind die Runden, in denen es nicht primär um die Sucht geht, sondern auch Probleme außerhalb der Sucht besprochen werden, weil ja auch alles irgendwie miteinander zusammenhängt, die deutlich spannenderen Gruppen. Da habe ich irgendwie immer das Gefühl, mit am meisten für mich selbst mit rausziehen zu können. Und es ist nämlich so ein Punkt, nach 10 Jahren Abstinenz vergisst man ab und zu mal, dass man süchtig ist, beziehungsweise stellt man plötzlich fest, hey, ich habe noch ganz viele andere Baustellen, die bearbeitet werden müssen, die zwar mit meiner Sucht zu tun haben, aber jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass ich gleich sofort rückfällig werde.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Was mir gerade einfällt, wir haben vorhin kurz über die Chancen und Besonderheiten der Sucht-Selbsthilfe gesprochen. Was ich immer unglaublich spannend finde, ist, dadurch, dass ich so vielen verschiedenen Doppeldiagnosen beispielsweise oder Komorbiditäten begegne, wird die Gruppe niemals langweilig, weil ich immer die Möglichkeit habe, neue Sachen zu lernen, vielleicht auch neue Sachen an mir zu erkennen und einfach den Bereich psychische Erkrankungen besser verstehen kann, was ja auch ein Stück weit zu meiner eigenen Entstigmatisierung von bestimmten Krankheitsbildern beitragen kann. Und das ist auch so ein ganz, ganz großes Learning für mich, was ich aus der Gruppenleitertätigkeit jetzt herausgezogen habe und wo ich festgestellt habe, dass die Sucht-Selbsthilfe eine unglaublich große Chance sein kann, in diesem Bereich sich weiterbilden zu können, eben durch den Austausch mit anderen Betroffenen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben, ja. Was ich mich jetzt auch noch frage, es gibt ja auch bestimmte Gruppenteilnehmer oder ich glaube, dabei ist jeder mal auch rein verfallen in Erzählungen, wo man dann vielleicht auch ein bisschen geschwärmt hat von der guten alten Zeit. Und was ich mir vorstellen kann, was glaube ich auch des Öfteren schon vorgekommen ist, dass Leute gesagt haben so, oder dass Leute da eben mitschwingen und sagen, so eine schöne Zeit früher gewesen, natürlich alles nur temporär schön gewesen, weil wir sind alle nicht hier, wenn es nicht schlecht geendet wäre, ja, würde ich mal sagen. Aber was ich mir vorstellen kann, dass bei manchen dann auch so Suchtdruck ausgelöst wird im Sinne von, ja, wäre das mal wieder schön, das waren ja alles schöne, gute Zeiten. Man verfällt dann relativ auch schnell in diese Haltung zurück, ja, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Ich hatte nur einen falschen Umgang damit. Und dann zu sagen, ich probiere es jetzt mal aus, wie ich das hinkriege, damit es gut funktioniert, zu konsumieren. Wie siehst du das? Hast du als Gruppenleiter oft, vielleicht auch wenn es um solche Erzählungen geht, Suchtdruck oder wie erlebst du das? Genau.
Also für mich ist es immer ein ganz, ganz großer Spagat, den ich da irgendwie machen muss. Zum einen, sage ich mal, möchte ich Menschen den Raum geben, offen und ehrlich kommunizieren zu können. Und dazu gehören manchmal auch ein paar verklärende Suchtgeschichten dazu. Ich versuche die Leute immer dann dahingehend zu bremsen, als dass ich dann immer auf die negativen Sachen bestehe, beziehungsweise zwar, wenn sie das Positive aufzählen. Und ich habe schon viele Geschichten gehört und alle hören sich irgendwie ein bisschen gleich an und es ist immer wieder von denselben positiven Sachen zu sprechen und genauso gut und genauso gleich sind auch die negativen Sachen, die gerne mal unter den Tisch fallen gelassen werden, die man ganz gerne mal verschluckt und auf diesen Sachen versuche ich dann aufzubauen. Also wenn solche verklärenden, nostalgisch auf bunt gefärbten Geschichten auftauchen, dann bin ich da auf jeden Fall als Gruppenleiter gefordert, zu gucken, dass diese kontextualisiert werden und dass diese auch in ein rechtes Licht gerückt werden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner von uns hätte Drogen genommen, wenn das nicht irgendwie Spaß gemacht hätte und nicht irgendwie geil gewesen wäre. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Substanz nehme und die mich einfach komplett abfuckt, werde ich mich hüten, davor hüten, die ein zweites Mal zu nehmen. Also
auf jeden Fall, ja.
Dementsprechend muss man da auch etwas realistisch sein und auch die guten Sachen nicht beleuchten, aber die guten Sachen zumindest erwähnen, damit man weiß, wie man überhaupt in die Sucht reingekommen ist.
Ja, und vor allem, was ich da auch sehe, zum Beispiel, okay, es gibt positive Eigenschaften, wenn ich mal an früher denke zum Beispiel, ich konnte locker sein und sonst was, aber was dann halt auch gefährlich wird, ist dieses, ich brauche das, damit ich locker sein kann oder je nachdem, was es einem bringt, dann aber auch zu gucken, okay, was war es denn, was es mir Positives gebracht hat und wie kann ich das jetzt heute als abstinenter Mensch auch erreichen, ohne eben konsumieren zu müssen. Und das ist, glaube ich, auch so ein spannendes Thema, nicht nur zu gucken, wie bin ich denn überhaupt reingerutscht, sondern wie kann ich das Potenzial, was dahinter versteckt war, das, was es hervorgehoben hat, wie kann ich das jetzt auch wieder hervorheben, ohne eben in destruktive Konsumverhalten zu rutschen.
Ganz genau, das ist der Punkt. Also eine Sucht zeigt uns ja auf, irgendwie, dass ein Bedürfnis irgendwie nicht, entweder nicht erfüllt ist oder beispielsweise verletzt ist oder gelebt werden möchte. Und wie bei der sozialen Phobie, du es gerade angesprochen hast, du hast ja dann Alkohol dazu benutzt, um sozial kompetenter oder umgänglicher gewesen zu sein. Das heißt, du wünschst dir, sozial umgänglicher zu sein, hast dafür den Alkohol benutzt und jetzt geht es sozusagen ohne den Alkohol an das Learning. Wie erreiche ich den Level an sozialer Kompetenz in Anführungszeichen selbstständig, ohne den Alkohol? Was für therapeutische Mittel habe ich da oder welche Tipps von meinen Teilnehmenden kann ich da abholen? Was haben die schon mal probiert? Und vielleicht haben die ja genau dasselbe Problem wie ich und sind da vielleicht ein paar Schritte weiter und können mir da von ihren Erfahrungen berichten, was gut geklappt hat oder vielleicht was überhaupt nicht gut geklappt hat. Kein Problem. Und manchmal kann es ja auch helfen. Manchmal denkt man ja auch, jetzt in diesem Fall, man möchte unbedingt irgendwie der Mittelpunkt von allem sein und sozial der Kompetenteste schlechthin sein. Weil man das irgendwie glaubt, dass das von einem verlangt wird. Manchmal in der Abstinenz kann man ja auch plötzlich feststellen, so hey, ich war das gar nicht, ich bin das gar nicht und eigentlich möchte ich gar nicht so sein. Und es ist vollkommen okay, so wie ich bin. Und da fängt zumindest der Punkt an, wo Selbstliebe anfangen kann, nämlich wo man sich plötzlich als nüchterner Mensch kennenlernt und erst das Potenzial hat, Selbstliebe zu sich selbst zu entwickeln.
Ja, auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich. Zum Beispiel, wenn ich mal den Aspekt Einsamkeit nehme zum Beispiel. Früher habe ich extrem viel konsumiert und früher konnte ich nicht filtern, den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Da gibt es einen großen Unterschied. Alleinsein ist temporär, das, was man sich aussucht. Und Einsamkeit ist das Gefühl, was daraus resultiert, wenn eben zu viel Alleinsein eben stattfindet und Bedürfnisse nicht gedeckt werden. Und wenn ich mal überlege, früher habe ich extrem viel konsumiert, natürlich auch mit anderen Leuten, um eben nicht alleine, in Klammern, einsam zu sein. Und wenn ich mal überlege, mittlerweile bin ich extrem gerne auch allein, weil ich da für mich sein kann. Ich kann meine Batterien aufladen. Ich würde mich temporär eher als introvertiert auch bezeichnen. Das heißt, ich lade meine Batterien auch zu Hause alleine gut auf. Hm. Im anderen Moment bin ich aber auch eine ziemlich extrovertierte Person. Und da dann auch den Spagat zu finden, zu sagen, okay, ich bin vielleicht beides irgendwo ambivertiert. Aber ab welchem Punkt bin ich noch alleine und wie schnell werde ich einsam? Und dann auch da den Spagat zu finden und zu sagen, okay, ich kann vielleicht 4 Tage die Woche allein sein, ohne einsam zu werden, aber ich brauche dann halt auch Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich dann auch was mache, mit denen ich mich connecten kann, um zu sagen, okay, Alleinsein ist ein Zustand, den ich mir aussuchen kann, das Einsamsein eben nicht. Und dass man da eben den Spagat findet. Und ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich ein bisschen ich habe die falsche Ausfahrt genommen gerade, aber
ist okay. War aber auf jeden Fall spannend zuzuhören. Ja, gut. Wo ich mich auf jeden Fall mit drin wiedererkenne, ist Konsum und, weil wir es drüber hatten, Konsum und soziale Kompetenz, allgemein der soziale Bereich. Bei mir war das so, dass jede Party mitgenommen werden musste und auf jeder Party wurde halt eben konsumiert, damit ich mit den Menschen, die auf Partys sind, sozial kompetenter interagieren kann. Weil von vielen Menschen gekannt zu werden, wiedererkannt zu werden und irgendwie freundlich begrüßt zu werden, war für mich sozusagen ein Aushängeschild für mein Selbstwertgefühl. So, hey, mich kennen viele Leute, mich mögen viele Leute und damit mich noch mehr Leute kennen, noch mehr Leute mögen, muss ich auf noch mehr Partys gehen, noch mehr Clubs besuchen, noch mehr Veranstaltungen mitnehmen und damit ich dort auch möglichst nicht anecke und vielleicht nicht irgendwie mal still in der Ecke sitze, um meinen Akku aufzuladen, weil ich ja eigentlich ein introvertierter Typ bin, muss ich halt mehr konsumieren, damit ich diese Extrovertiertheit irgendwie nach außen hin verbreiten kann sozusagen.
Mhm. Ja. War das auch viel Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen, wenn ich jetzt nicht auf eine Party gehe? Du hast zwar gesagt, so okay, dieses viele Leute kennen, erkannt werden, gemocht werden, aber war da auch ein, oh, wenn ich jetzt heute nicht auf die Party gehe, wo viele Leute sind, die ich kenne, ich könnte jetzt die eine Person verpassen, die mich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da für Gedanken dabei waren, aber die könnte ich jetzt verpassen oder den Insider könnte ich verpassen oder irgendwas. War das auch viel mit im Spiel?
Genau, ja. Auf jeden Fall war Fear of Missing Out bei mir ein ganz großes Problem und in Ansätzen ist es auch heute noch ein Problem, dahingehend als, wenn, ich hatte immer das Gefühl, zu kurz zu kommen und wenn ich irgendwie nicht bei einer Veranstaltung oder Party teilgenommen habe, wie du es angesprochen hast, mal einen Insider verpasst habe, mal die Person nicht kennengelernt habe, mal irgendwie zu wenig mit der anderen Person gequatscht habe, dass ich dann immer das Gefühl hatte, zu kurz zu kommen und deswegen musste ich auch jede Veranstaltung mitnehmen, damit ich mich möglichst irgendwie sozial in Kontexte eingebunden fühle.
Ja.
Und damit ich mich da wiederum sozial in Kontexte eingebunden fühle und möglichst das die beste Version meiner selbst sein kann, musste ich halt konsumieren, weil das war das, was ich sein wollte und das, als was ich mich identifiziert habe. Ja. Und das konnte ich nur erreichen, wenn ich konsumiert habe.
Ja. Ziemlich abstrakt,
wenn man darüber nachdenkt. Also. Total. Also was da im Hinterkopf irgendwie so alles abläuft an Mechanismen, von denen man vordergründig nichts mitbekommt. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass Teilnehmer der Gruppe fernbleiben, wenn alles gut geht. Wie siehst du das eigentlich? Wann kann man am besten Therapie machen, wenn gerade die Hütte brennt oder wenn gerade alles gut läuft?
Da muss ich an meine allererste ambulante Therapieerfahrung denken. Da hat die Hütte gebrannt. Es war schon fast nichts mehr da von der Hütte, sage ich jetzt mal. Es war lichterloh, hat es gebrannt. Und da hat mein Therapeut damals den Begriff Löschtherapie in den Raum geworfen. Ich so, hä? Und ja, mittlerweile verstehe ich das auch oder habe es relativ schnell dann auch verstanden, weil das Problem, wenn die Hütte brennt und viele Symptome auch stark ausgeprägt sind, bei mir zum Beispiel früher, ich hatte extrem viele Panikattacken während der Ausbildung auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, da stand auch noch eine Agoraphobie im Raum und gekoppelt mit der sozialen Phobie war es halt auch immer extrem schwierig, überhaupt erst zur Arbeit zu fahren, eine halbe Stunde, dann nochmal in der Straßenbahn und hier und dort und dann bin ich zur Therapie gegangen und dann haben wir versucht, meine Ängste wieder zu drosseln und haben dann über soziale Phobie gesprochen oder über Ängste im Allgemeinen, haben dann den Angstkreislauf gemacht und dann so, okay, nächste Woche schauen wir uns das genauer an. Ja, nächste Woche war ich aber schwerst depressiv und habe es gerade so geschafft, vorbeizukommen, habe gestunken, weil ich eine Woche nicht geduscht habe. Und dann ging es halt wieder um Depression und dann beim nächsten Mal so, ah ja, ich hatte wieder 5 Panikattacken. Und es ist dann extrem schwierig, wenn die Hütte brennt, zu sagen, okay, jetzt können wir gezielt an Sachen arbeiten, weil die Gefahr einfach besteht, dass beim nächsten Mal eben was anderes vordergründig ist. Und da finde ich es relativ gut, dann zu sagen, okay, wenn die Hütte brennt, kann ich stationär gehen und sagen, okay, da stabilisiere ich mich jetzt. Da habe ich jeden Tag irgendwen, sei es Pflege, Therapeuten, Psychologiepraktikantin oder so, da kann ich daran arbeiten, um mich zu stabilisieren. Und wenn es mir dann besser geht, kann ich vielleicht auch andere Themen besprechen, die vielleicht zugrunde liegen, dem Thema der Angst oder keine Ahnung, was da so alles im Hintergrund sein kann. Deswegen würde ich sagen, am besten Therapie kann man machen, wenn es einem relativ gut geht, wenn man stabil genug ist, auch zu graben. Mhm. Weil es muss oft sehr, sehr viel gegraben werden, weil viele Probleme schon in der Kindheit oder in der Jugend anfangen, die dann Glaubenssätze oder Grundannahmen eben erschaffen werden oder geboren werden, sage ich jetzt mal, die sich bis heute ins Erwachsenenalter ziehen. Und wenn es mir richtig schlecht geht oder die Hütte brennt, wie du es vorhin gesagt hast, dann ist es schwierig, weil das Feuer erstmal gelöscht werden muss, um überhaupt mal in der Asche zu graben, sage ich jetzt mal, genau.
Und genau das, was für Therapie gilt, gilt natürlich auch für die Selbsthilfegruppe genauso. Und wenn wir bei der Metapher mit der brennenden Hütte bleiben wollen, wenn ich nur in eine Selbsthilfegruppe gehe, wenn es mir schlecht geht, dann lösche ich zwar den Brand, schaffe es aber nie wieder, die Hütte so richtig aufzubauen. Ja. Oder anders gesagt, wenn es mir gut geht, habe ich das Potenzial und den freien Kopf, die Hütte so zu gestalten, dass sie erst gar nicht anfängt zu brennen, beziehungsweise wenn sie anfängt zu brennen, sehr schnell gelöscht werden muss, ja, weil ich mir irgendwelche Skills wie, sag ich mal, den Feuerlöscher an der Wand dran baue, um sofort den Brand selbstständig löschen zu können. Oder eben plötzlich weiß, dass da eine Nummer an der Wand hängt, die ich anrufen kann, dass mir jemand behilflich sein kann, beispielsweise das Feuer zu löschen, dass ich das nicht alleine machen muss, bis komplett alles bis auf den Grundriss runtergebrannt ist.
Ja. Sehr schönes Bild.
Was mir gerade einfällt, worüber wir gar nicht gesprochen haben, gibt es eigentlich Regeln in unserer Gruppe? Ach, jetzt frage ich mal dich als Teilnehmenden.
Ja, also ganz klassische Regeln wie allgemeine Gesprächsregeln, wir lassen uns aussprechen, wir versuchen, glaube ich, relativ, klappt manchmal eher nicht so in der Ich-Form zu sprechen, weil wenn man eben verallgemeinert und oft Mann sagt, was mir auch aufgefallen ist jetzt während der Podcast-Aufnahme, ich sage auch relativ oft Mann, aber wenn man in Ich-Form spricht, dann hat man einen viel besseren Bezug, auch wenn man das gar nicht so direkt merkt, zu den Problemen oder zu dem, was man anspricht. Und der wichtigste Punkt ist halt auch einfach, wir kommen clean zur Gruppe. Also wir sind nicht betrunken in der Gruppe, wir sind nicht bekifft oder auf irgendwelchen anderen Substanzen, die es dann eben für alle anderen schwer machen können, weil dann andere getriggert werden könnten. Und während du auf irgendwelchen Substanzen bist, dann kannst du nichts aus der Gruppe richtig mitnehmen, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist respektlos auch gegenüber den anderen. Was nicht bedeutet, dass wir Rückfälle verteufeln oder dass es eben gar keine Rückfälle geben darf. Weil ich würde sagen, in der Sucht gibt es meistens auch Rückfälle, weil der Weg ist nie eine gerade Linie nach vorne. Es gibt relativ oft auch in Suchtgruppen eben Rückfälle. Und das Wichtigste ist dann zu sagen, okay, ich hatte vielleicht gerade einen Rückfall oder auch eine Rückfallperiode. Ich komme dann, wenn ich eben nüchtern bin oder clean bin oder sonst was. Das ist so, sind die wichtigsten Regeln. Ich weiß, dann habe ich irgendwas vergessen oder fällt dir noch was ein?
Also eine Regel gibt es auf jeden Fall noch, aber auf den Punkt möchte ich noch ganz kurz eingehen, weil du davon gesprochen hast, genau, die Rückfälle bei uns in der Gruppe werden nicht verteufelt, also und ich wünsche, also es ist keine Regel, aber es ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich versuche auch jedem Teilnehmenden mit auf den Weg zu geben. Wenn du rückfällig bist, dann hab keine Hemmung, darüber zu sprechen. Du wirst hier nicht verteufelt. Wir sitzen alle irgendwie im selben Boot und wenn man, sag ich mal, das metaphorisch ausdrücken will, wir sitzen hier gerade an einem Tisch und unsere Hand ist von der Flasche genauso weit entfernt. Dementsprechend ist der Rückfall ziemlich nah bei uns, egal ob wir jetzt 10 Jahre abstinent sind, ein halbes Jahr abstinent sind oder auch einfach nur mal eine Woche abstinent sind. Der Griff zur Flasche ist recht nah. Und genau, warum ich mir das auch unter anderem wünsche, ist zum einen der Respekt und zum anderen, es hat auch was mit der Gruppendynamik dahingehend zu tun, als wenn ich eine Person beispielsweise dafür lobe, wie lange sie schon abstinent ist und wie gut sie das macht und sie eigentlich im Hintergrund sozusagen rückfällig ist, empfinde ich das durchaus, klar, es gehört zur Krankheit dazu, zu verschleiern und zu lügen irgendwie, ich kenne das ja auch von mir selbst, aber damit wird die Zeit der Gruppe und meine Zeit verschwendet. Und das finde ich halt wiederum schade.
Was ich mir jetzt auch gerade gedacht habe, wenn ich mal mich nehmen würde und ich habe nonstop irgendwelche Rückfälle, kommt zur Gruppe, es weiß niemand, ich sag's auch nicht. Und dann kommt die ganze Zeit so, oh, mega cool, du hast jetzt schon 2 Jahre geschafft, wie geil ist das denn? Und ich denke mir so, ja, seit einem Jahr bin ich rückfällig. Schwierig, weil, ich weiß nicht, ich hätte Schuldgefühle, was mich dann noch mehr in die Sucht eben drängen könnte, wenn ich mich vielleicht auch dafür schäme, dass ich rückfällig geworden bin. Und ich würde mich dann noch mehr schämen, wenn dann angepriesen wird, wie lange ich schon abstinent bin und eigentlich denkst so, ja, vor der Gruppe, gestern habe ich eigentlich gesoffen. Ich habe es halt nur niemandem gesagt und das schon seit 3 Monaten. Das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig für mich, weil mich das wird mich, glaube ich, nochmal zurückwerfen auch, ja.
Der Punkt, den du gerade ansprichst, ist richtig gut. Das stimmt. Wenn du offen mit deinem Rückfall in der Gruppe umgehst, dann ist auch, sag ich mal, die Bereitschaft, ein Bild aufrechtzuerhalten und noch tiefer in die Sucht hinabzurutschen, sag ich mal, deutlich weniger gegeben einfach. Weil du ja offen das schon kommuniziert hast. Und wenn du die ganze Zeit ein Bild in einer Selbsthilfegruppe von dir aufrechterhalten möchtest, was nicht der Wahrheit entspricht, dann wirst du dich sehr schwer damit tun, dieses Bild irgendwie zum Bröckeln zu bringen, weil je größer das Lügengebäude wird, desto schwieriger wird es, sag ich mal, mit der Wahrheit rauszurücken und auch so ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Genau, was die Regeln angeht, das kam letzte Zeit nicht so häufig vor, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dich nicht daran erinnerst. Wie ist es denn mit politischen Diskussionen?
Ach Gott. Ja, um mal nicht komplett abzusteigen in dieses Thema oder in diese Regel. Wir versuchen, so gut es geht, politische Diskussionen rauszuhalten aus der Gruppe, weil klar, es gibt immer unterschiedliche Ansichten, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht das Thema in der Gruppe, über irgendwelche politischen Diskussionen zu sprechen oder über politische Themen, weil man da auch relativ schnell, ich würde mal sagen, falsch abbiegen kann. Und es einfach nur extrem viel Stress macht, weil es gibt immer wieder Menschen auch, die, ich habe auf Telegram gelesen, dass dies und das passiert und dass das geplant ist und sonst was, wo ich mir denke, okay, du hast deine Quelle, ob sie seriös ist oder nicht, kann ich in dem Moment, während wir in der Gruppe sind, nicht filtern. Habe ich eine andere Meinung dazu? Wahrscheinlich. Und dann wird es halt extrem schwierig, weil wir dann in politische Diskussionen abrutschen könnten, die per se nichts mit der Gruppe zu tun haben und viele auch wahrscheinlich, ich würde mich dazu zählen, ich finde politische Diskussionen, vor allem wenn sie dann auch auf eine gewisse Schiene abrutschen, die ich nicht vertreten kann, dann denke ich mir auch so, okay, wenn das ständig passiert, dann brauche ich auch nicht mehr zu kommen, weil das einfach nur nervig ist.
Ja, das ist eine Regel, die sich dann während der Corona-Pandemie-Zeit entwickelt hat, weil da auch einfach der Bedarf plötzlich danach da war. Wir hatten auf einmal 5, 6 Corona-Experten mit unterschiedlichsten Meinungen in der Gruppe sitzen und ab und zu waren es mal 2, mal 3 Lager, die aufeinander getroffen sind und in dem Fall, es hat nichts mit der Sucht zu tun, es tut gut, sage ich mal, sich in politische Diskussion dahingehend zu stürzen, als dass man sich weniger mit sich selbst und eher mit dem Staat und irgendwas anderem Bösen über einem beschäftigen kann und letztendlich lenkt es einen von der eigenen Krankheit ab. Und das ist nämlich das, was ich auch immer wieder sage, auch wenn die politischen Meinungen in der Gruppe durchaus auseinandergehen können, das ist somit das Langweiligste, was die Leute mitbringen, die Erkrankungen und ihre Persönlichkeit ist da doch das deutlich Spannendere und das möchte ich kennenlernen und nicht die politische Meinung. Ja. Wenn ich darauf Bock habe, dann gehe ich an irgendeinen Stammtisch und diskutiere dort mit.
Ja, was ich auch gerade spannend fand, du hast gesagt, die Meinungen gehen auch auseinander. Was ich auch wichtig finde zu sagen ist, wenn ich in die Gruppe komme und über irgendwelche politischen Themen spreche, ich entferne mich auch von mir. Da gehe ich von mir weg, ich entferne mich von mir, weil ich dann, wie du auch schon gesagt hast, ich gebe einer Übermacht irgendwie eine Position in der Gruppe, obwohl ich die Position hätte in der Gruppe. Ja. Zu sagen, okay, jetzt ist meine Geschichte Thema oder mein Rückfall, je nachdem, was man mitbringt. Und wenn ich dann über, keine Ahnung, irgendwelche Kanzler rede, die mal wieder irgendwas verbockt haben, in Anführungsstrichen, dann hat das mit dir nichts zu tun. Du verlierst den Bezug zu dir und dann brauchst du, das sage ich jetzt einfach ganz knallhart, dann brauchst du auch nichts zu sagen, wenn du die Gruppe
als Stammtisch benutzt sozusagen,
Das ist es. Hat leider keinen Platz.
Ja, und Genau, ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit auch nicht so häufig stattgefunden hat. Also vielleicht, manche, bei Regeln ist es ja so, manche müssen, sag ich mal, irgendwie verschriftlicht und an der Wand aufgehangen werden und manche müssen ein-, zweimal kommuniziert werden und dann pendeln die sich sozusagen ein. Und bei der Regel habe ich das Gefühl, dass das sich ganz gut eingependelt hat. Mhm. Kann aber auch wiederum daran liegen, dass in letzter Zeit nicht so viele Krisen gegeben hat, die uns direkt betroffen haben. Ja. Indirekt schon, aber direkt eher nicht. Was mir dazu einfällt, klar, über politische Diskussionen sollte in der Gruppe nicht gesprochen werden, außer es betrifft einen selbst, wie zum Beispiel die Cannabis-Legalisierung.
Ja.
Das ist etwas, was auf jeden Fall Platz hat. Nicht wie die Gesetze und die Regeln sonst aussehen, das überlassen wir den Juristen, sondern diese politische Diskussion hat dahingehend Platz, als dass es darum geht, wie geht es mir damit, wenn Cannabis jetzt legalisiert wird und ich plötzlich theoretisch konsumieren dürfte.
Genau, darüber hatten wir es ja auch schon mal.
Ja. Ja. Und genau, wie genau gibt es noch weitere Regeln, beziehungsweise Regeln jetzt nicht unbedingt, aber Angebote, die die Gruppe hat?
Oh Gott, komplett
jetzt habe ich dich komplett kalt erwischt. Genau, ist die Gruppe vorbei, wenn um 19 Uhr, genau so ist die Frage, ist die Gruppe vorbei, wenn um 19 Uhr wir den Raum verlassen?
Jetzt verstehe ich, was du mit Angeboten meinst. Ich so, hä? Okay, nee, eigentlich nicht. Wir machen, glaube ich, von 17:30 bis 19 Uhr und dann ist vorbei für die Leute, die gehen möchten oder sonst was. Aber das Angebot steht eigentlich immer zu sagen, okay, wer noch bleiben möchte, bleibt auch. Und ich glaube, so vom Gefühl her nimmt auch fast jeder das Angebot gern entgegen, weil es ist zwangloser, habe ich das Gefühl. Und das ist auch mega schönes Gefühl zu hören, so, wenn du willst, ey, kannst du noch bleiben, wenn wir noch über andere Themen sprechen möchten. Mhm. Vielleicht bin ich auch heute zu kurz gekommen, weil viele andere auch Platz gerade hatten. Und dann zu sagen, ey, ja, ich würde gerne noch was bleiben, weil ich habe vielleicht noch was. Und das ist auch ein mega schönes Gefühl, glaube ich.
Total, also mir macht es ja auch Spaß. Und wenn man bedenkt, ich mache das ja ehrenamtlich, die Gruppe leiten und den Raum aufschließen und den Raum wiederum zusperren. Und es ist ja nicht so, also ich würde es nicht machen, wenn ich da irgendwie mit einer finsteren Miene drin sitzen würde und sagen würde, oh Mann, die Leute wollen quatschen und genau, ich muss das aushalten. Es ist ja auch so, dass ich davon profitiere und ich da sehr viel herausziehen kann. Und es zeigt mir auch, dass nach Selbsthilfe und Gesprächsangeboten einfach ein ganz großer Bedarf in der Gesellschaft ist. Also wenn man, ich glaube, unser Rekord war einmal, dass wir 5 Stunden miteinander gequatscht haben, also von 17.30 Uhr bis kurz vor 22 Uhr.
Ja.
Also das war, oder sogar nach 22 Uhr, weil wir danach noch draußen gequatscht haben, außerhalb des Gruppenraums. Also genau, der Gesprächsbedarf ist auf jeden Fall da. Und wie ist es denn, wenn man bei diesem, nenne ich es mal, Nachschlag länger da bleibt, muss man dann auch die ganze Zeit da bleiben? Was, ich kann mir vorstellen, dass die Konzentration ja auch so ein bisschen runtergeht, wenn es gegen 21, 22 Uhr zugeht. Genau.
Nee, also ich würde sagen, es ist, glaube ich, generell auch in der Gruppe so, okay, ey, wenn kein Kopf gerade dafür da ist, dann kurz mal Bescheid geben und sagen, ey, irgendwie passt es heute nicht so von der Konzentration oder keine Ahnung, ich habe vielleicht doch gleich noch einen Termin. Mhm. Und dann das Wichtigste ist halt einfach zu sagen, okay, und nicht dann da zu sitzen und innerlich zu leiden und zu sagen, ey, ich komme nie wieder, wenn es so lange geht. Und wir haben, glaube ich, der feste Kern, der, glaube ich, jetzt auch länger bleibt, der hat irgendwie so, was die Konzentrationsspanne angeht, eine relativ gleich kurze Leine, weil dann so der eine so, ah ja, irgendwie lässt die Konzentration nach und andere so, ja, bei mir irgendwie auch gerade und dann ja, einfach Bescheid geben und dann merkt die Gruppe auch schon so, okay, ist gerade bei mir noch Luft nach oben oder eher auch schon gegen Ende und dann ist es auch relativ einfach zu sagen, ey, so, okay, wir waren, haben jetzt noch eine Stunde gequatscht, jetzt gehen wir alle nach Hause, also.
Ja, das ist vielleicht genau jetzt auch so eine Art Regel für diesen Nachschlag, wenn ich merke, das wird mir langsam zu viel, mein Kopf macht nicht mehr mit, einfach offen kommunizieren und da wird dich keiner dafür verurteilen. Und wie du es gerade gesagt hast, mit der kurzen Leine, wahrscheinlich geht es irgendeinem in der Gruppe genauso wie mir, der es noch nicht angesprochen hat.
Bestimmt,
und dessen Konzentration auch so langsam sich dem Ende neigt.
Ich habe noch eine Frage an dich. Man spricht ja auch relativ oft so von, ja, was hast du aus der Gruppe gelernt, was nimmst du mit, so in der Zeit, wo du jetzt hier bist. Und was mich interessieren würde als Gruppenleiter, was nimmst du vielleicht mit, was vielleicht jetzt unbedingt nur Gruppenteilnehmer nicht mitnehmen könnten? Ist vielleicht eine sehr abstrakte Frage.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei, wenn man nur in Anführungszeichen natürlich, Teilnehmender ist. Als Gruppenleitender habe ich vor allem zu Beginn meiner Leitertätigkeit den Anspruch gehabt, irgendwie jeden retten zu wollen und jeden irgendwie in die Abstinenz zu führen und jeden möglichst clean zu bekommen und jeden möglichst auch straffrei zu bekommen, falls irgendwie junge Straftäter da gewesen sind. Und ich weiß jetzt nicht, das kannst du mir ja gleich berichten, wie das bei dir ist, aber zu Beginn hatte ich den Anspruch, jeden retten zu müssen. Und das war ein Learning, was ich so über die 4 Jahre mitgenommen habe, ist, ich muss nicht jeden retten und es ist nicht meine Aufgabe, jeden zu retten. Mhm. Ich kann jedem zeigen, wie das beispielsweise, was gut bei mir geklappt hat. Das heißt nicht unbedingt, dass es für den genauso gut klappt. Und ich kann auch jedem Hilfsangebote geben, aber ich kann nicht jeden retten und es ist nicht meine Aufgabe, jeden retten zu müssen.
Ja, mega spannend. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da eher so Verantwortung gegen null, was das angeht. Was ich hauptsächlich so mitgenommen habe aus der Gruppe ist, ich darf auch Raum haben. Ich darf Raum einnehmen, was ich früher immer verteufelt habe. So, oh mein Gott, jetzt habe ich 10 Minuten geredet, jetzt konnte kein anderer reden und dann bin ich still, sag gar nichts mehr. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht ist es auch gerade angemessen zu sagen, ey, ich habe jetzt 15 Minuten gequatscht und das ist echt okay so, weil ich den Raum gebraucht habe und ich den Raum für mich auch nutzen darf. Und das ist das Größte, was ich irgendwie lernen konnte, zu sagen, ich darf auch stattfinden, wenn es mir schlecht geht und nicht nur, wenn es mir gut geht. Und da würde ich direkt noch zu einem anderen Learning übergehen, dieses, wenn es mir gut geht, dann gehe ich erst recht zur Gruppe, weil, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, wenn es mir gut geht oder wenn es einem gut geht, kann man, glaube ich, relativ gut auch an anderen Themen arbeiten. Und es gibt, glaube ich, auch ein gutes Gefühl zu sagen, ey, so, ja, mir geht's gerade gut, ich struggle gerade noch mit anderen Sachen vielleicht, aber es gibt dann auch den Leuten in der Gruppe, glaube ich, ein relativ gutes Gefühl, wenn man sieht, es kommen auch Leute in die Gruppe, denen geht's gerade gut, die sind gerade stabil. Und es sind nicht nur Leute da, die irgendwie nonstop am Struggeln sind, alle 2 Wochen irgendwie einen Rückfall haben und wir sind so die Versager in Anführungsstrichen. Es gibt, glaube ich, auch ein gutes Gruppengefüge, wenn man weiß, ey, da ist gerade jemand in der Gruppe, dem geht's gut, den kann ich vielleicht was fragen, was ich einen Instabilen gerade nicht so fragen könnte, weil der selbst noch irgendwie struggelt.
Und man muss den ja nicht unbedingt fragen, es kann ja auch Mut machen, sag ich mal, jemanden auch einfach zu sehen, bei dem es gerade alles gut geht und das hat ja auch so eine gewisse Art, nicht Vorbildfunktion, aber es hat, ja, es wirkt wie, sag ich mal, so ein Mentor so, oder halt, ja, wie ein positives Vorbild, einfach so, hey, der kommt aus derselben Scheiße wie ich und dem geht es gerade richtig gut. Und warum sollte es mir nicht genauso gut gehen, wenn es ihm schon so gut gehen kann?
Ja, gerade ihm.
Ja, was du gerade angesprochen hast, der Punkt mit ich darf stattfinden, das ist auch etwas, was ich als Gruppenleiter lernen musste. Als Gruppenleiter neigt man dazu, sich ein bisschen zurückzunehmen, weil man ja irgendwie in Anführungszeichen mehr Aufgaben hat, beziehungsweise glaubt, mehr Aufgaben zu haben. Und da war für mich mit eines der größten Learnings zu wissen, hey, ich darf auch stattfinden, meine Probleme haben genauso einen großen Raum wie die Probleme der anderen und wenn ich die Zeit für mich brauche und wenn ich den Raum für mich brauche, dann soll ich kein schlechtes Gewissen haben, den auch für mich zu nehmen, weil ich ja, wie vorhin schon angesprochen, genauso im selben Boot sitze wie die anderen ja auch.
Ja, und du bist ja nicht nur, weil du Gruppenleiter bist du ja kein Gruppenteilnehmer auch. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weil wie du auch vorhin gesagt hast, früher war das eher so moderatorisch angehaucht. Okay, ich versuche den Leuten was beizubringen. Die saßen da mit Klemmbrett und Stift und haben sich Notizen gemacht. Aber es ist ja nicht deine Aufgabe, das zu moderieren. Es ist auch deine Aufgabe zu sagen, ey, vielleicht brauche ich heute auch meinen Raum und bin auch Gruppenteilnehmer und nicht Gruppenleiter.
Ja. Und sag ich mal, sich dieser Doppelrolle bewusst zu werden und beide Teile der Doppelrolle zu akzeptieren und gleichmäßig stattfinden zu lassen, mal mehr, mal weniger die eine oder die andere Rolle, war für mich auf jeden Fall ein gutes Learning. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, haben sich Freundschaften aus der Selbsthilfe entwickelt bei dir?
Boah, ich finde den Begriff Freundschaften immer so extrem schwierig, aber auch aufgrund dessen, dass ich sehr, sehr viele negative Erfahrungen auch gemacht habe, was Menschen betrifft, die ich als Freunde betitelt habe. Bekanntschaften ja, auch Menschen, mit denen ich gern was mache, mit denen ich gern rede. Und ich meine, wir verstehen uns ja auch extrem gut. Wir haben ja jetzt auch ein Projekt am Laufen. Und was ich spannend finde, ich habe zum Beispiel eine Freundin mit in die Gruppe gebracht. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, okay, vielleicht kann man Leute mitnehmen, mitnehmen, das klingt so komisch, aber kann man Bekanntschaften oder Freundschaften, je nachdem, wie man es betiteln möchte, man hört, ich mache es mir schwer mit dem Begriff, man kann so auch gleich Leute mit reinnehmen in die Gruppe und sagen, ey, okay, wenn das für mich kein Problem ist, dass eine Person, die ich privat auch kenne, in der Gruppe stattfindet, was oft schwierig sein kann, wenn man zum Beispiel an Partnerschaften denkt, möchte ich, dass mein Partner in der Gruppe ist, der vielleicht auch das Problem sein kann, dass ich konsumiere gerade oder dass ich rückfällig geworden bin. Da ist der springende Punkt, dass ich für mich entschieden habe, okay, die eine Freundin, die nehme ich gerne mit in die Gruppe. Bei anderen Leuten ist es vielleicht anders. Aber ich glaube schon, dass man Freundschaften auch aus Gruppen mitnehmen kann, weil eben, wie du auch vorhin schon oft gesagt hast, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle ein ganz anderes Verständnis für unsere Probleme und wir sind auch coole Leute. Also es sind coole Leute in der Gruppe dabei. Also
das stimmt, da können wir uns mal auf die Schulter klopfen, dass wir da eine tolle Gruppe haben. Ja. Und der große Vorteil an dieser Gruppe ist ja auch, wir sind alterstechnisch, ich zähle mich mal dazu, auch wenn ich 10 Jahre älter bin als so manch ein anderer Teilnehmer, doch nicht so weit auseinander, wie es in anderen Gruppen der Fall ist. Ja. Dadurch eben, dass sich diese Gruppe von mir speziell an jüngere Leute richtet, weil eben ich damals den Bedarf gesehen habe nach einem Austausch mit speziell jüngeren Menschen und aus diesem Bedarf halt eben diese Gruppe gegründet habe. Und jetzt hast du noch einen ganz kurzen Punkt angesprochen, eine Regel, die ich total habe unter den Tisch fallen lassen, weil ich die komplett vergessen habe. Aber klar, eine Regel ist, keine Partnerschaften mitnehmen, weil das einfach total schwierig ist für die Gruppendynamik. Zum einen kann es passieren, dass, sag ich mal, die schmutzige Wäsche in der Gruppe gewaschen wird und partnerschaftliche Probleme in der Gruppe diskutiert werden, die eher persönlicher Natur sind. Und zum anderen kann es dazu führen, dass, wenn die Beziehung auseinandergeht, plötzlich die Streitigkeiten losgehen, wer bekommt jetzt die Gruppe oder wer bleibt in der Gruppe oder wechselt man sich ab. Und dann muss man sich mal die Frage stellen, können wir mit ihm über seine Beziehung zu ihr reden, wenn sie nicht da ist, aber nächste Woche wiederkommt. Alles ziemlich schwierig, deswegen gilt bei mir auch keine Partnerschaften, also nicht den eigenen Partner mitnehmen.
Ja, das finde ich auch gerade spannend, so allein von der Definition her, ich hoffe, ich mache es richtig, aber Definition ist immer so eine Sache. Selbsthilfe, es geht um dich. Wir sind keine Paargruppe, wir sind keine Paartherapie und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Was natürlich für manche so, es wäre so cool, wenn mein Partner hier wäre, dann könnte ich dem zeigen, was ich hier lerne und wie cool die Leute sind. Aber das kannst du auch zu Hause auf dem Sofa dem Menschen. Natürlich, datenschutzkonform, kannst du dem auch sagen, ey, das habe ich heute gelernt. Aber jemand in der Gruppe, der hat irgendwas gesagt und da ist mir ein Licht aufgegangen. Da muss die Person nicht unbedingt in der Gruppe dabei sein. Genau.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch ein tolles Schlusswort, nämlich, genau, es geht in der Selbsthilfegruppe um mich und nicht irgendwie um andere Leute und dementsprechend ist das ein toller Raum, um mit sich und seinen eigenen Problemen im Austausch mit anderen Menschen irgendwie den richtigen Weg zu finden.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben gehört, wie wertvoll und wohltuend es sein kann, sich in einer Selbsthilfegruppe auf Augenhöhe zu begegnen und über das Erlebte und die damit verbundenen Gefühle zu sprechen. Also, sollte man betroffen sein, lohnt es sich, Hürden und Vorbehalte zu überwinden und Teil einer Selbsthilfegruppe zu werden. Gerne könnt auch ihr Teil des Lebensmutig-Blog werden und eigene Blogbeiträge verfassen. Kontakt unter junge-selbsthilfe@narcos.de. Dieser Podcast wird dank der Förderung der Knappschaft produziert.